Das ist Bern einfach. Jeden Tag die richtige Dosis Politik vom Nebelspalter. Kritisch und unabhängig.
Der Podcast wird gesponsert von Auditswiss, Ihrer Experte rund ums Thema Revision und Wirtschaftsprüfung. www.auditswiss.ch.
Ja, das ist Ausgabe vom 19. August 2026. Dominik Feusi und Markus Somm. Zuerst ein Hinweis in eigener Sache. Die Neutralitätsinitiative ist in aller Munde. Und auch ich tue noch meinen Senf dazugeben. Nein, ich halte das Referat zum Thema Neutralität. Die Neutralitätsinitiative ist natürlich der Aufhänger, aber es geht auch um die Neutralitätsgeschichte der Schweiz. Ist es wichtig, unsere Neutralität? Hat es uns verschont von Kriegen oder ist es eher eine Chimäre, wie gewisse Leute behaupten? Das ist das Thema von meinem Referat. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr interessiert wärt und kommt. Gut, es ist in Zürich im Glockenhof. Gut, jetzt gehen wir mal in die Aktualität. Ja, wir sind jetzt gerade beim Thema gewesen. Umfragen, erste neue Umfragen über die Neutralitätsinitiative und über die Ernährungsinitiative erscheinen heute in der Tamedia-Zeitung und in 20 Minuten. Ja, Dominik, was sind die wichtigsten Ergebnisse?
Ja, beide Initiativen haben einen schweren Stand. Bei der Neutralitätsinitiative sieht es folgendermaßen aus. 36% der Befragten sagen Ja oder eher Ja zur Initiative. 62% sagen Nein oder eher Nein. Und der Anteil von diesen eher ist relativ klein. Also da passiert nicht mehr so wahnsinnig viel. Ganz ähnlich ist es bei der Ernährungsinitiative. Da gibt es einfach noch mehr, die so ein bisschen im Eher-Bereich sind. Wenn man es aber zusammenzählt, dann sind es nur 31%, die eher Ja oder Ja sagen zu der Initiative, 65% sagen Nein oder eher Nein.
Gut, da muss man jetzt ehrlich sein und einfach sagen, für die Neutralitätsinitiative, das ist ein Desaster. Das ist ein unglaublich schlechtes Ergebnis. Erstens ist das eine der ersten Umfragen. Das ist ein früher Zeitpunkt. Normalerweise haben die Leute jetzt noch keine Ahnung und sagen dann mal, ja, Neutralität ist doch gut, oder? Und sagen dann sicher mal eher Ja, hat man gedacht. Und das ist die Erfahrung, die immer alle Volksinitiativen zeigen, dass eben die Leute zuerst am Anfang einfach mal das Anliegen anschauen und finden, das ist noch gut. Und dann durch den Abstimmungskampf erfahren sie ein bisschen mehr Details und dann sind sie skeptischer. Und dass man jetzt schon am Anfang 62% Nein hat, das ist also furchtbar. Und wenn man noch weiss, dass es so eine unglaublich grosse Kampagne läuft, vor allem finanziert von Christoph Blocher, praktisch jedes Dorf hat jetzt so ein schönes weisses Plakat mit «Kein Krieg, Ja zur Neutralität». Offensichtlich nicht viel Wirkung gehabt bis jetzt. Ja, es ist ein Desaster und es wird das rauskommen, was wir schon ein paar Mal gesagt haben und von Anfang an befürchtet haben. Es wird ein unglaubliches Votum gegen die Neutralität und die Welt wird da zuschauen und die kommen ja nicht raus und dann sagen sie überall auf der Welt, ah, die Schweizer wollen gar nicht mehr neutral sein. Ah, die sind gar nicht mehr neutral. Jetzt haben sie doch abgestimmt. Es ist eine Katastrophe und ich muss sagen, ja, taktisch hat Christoph Blocher meiner Meinung nach einen grossen Fehler gemacht und es wird ein bisschen rauskommen wie bei der SRG-Initiative, die auch dazu geführt hat, dass heute die SRG wahrscheinlich gar nicht mehr das Gefühl hat, dass sie irgendein Ausgewogenheitsproblem haben, weil sie so eine unglaublich schöne Zustimmung bekommen haben in dieser Initiative.
Dominik, ja, es ist aber nicht nur der Christoph Blocher, oder? Das sind auch die Initianten, muss man nennen. Sie haben sich im parlamentarischen Prozess teilweise, wenn ich es richtig im Kopf habe, sogar mehrfach gegen einen Gegenvorschlag ausgesprochen, was ich immer kritisiert habe, zum Beispiel im Bundeshausbriefing mehrfach oder so. Da ist man einfach taktisch mindestens unbedarft, um das so zu sagen. Ja, für mich wird das zum wichtigsten Argument, um vielleicht gleich Ja stimmen. Ich finde die Initiative nicht gut, aber ich finde, man muss wahrscheinlich aus taktischen Gründen gleich ein Ja reinlegen, damit es nicht allzu arg wird, oder? Damit nicht irgendwie die Minderheit am Schluss, weiss nicht, bei 30% irgendwie Ja ist oder so. Das wäre wirklich verheerend in dem Sinn, wie du sagst. Man muss dann, oder? Es ist auch nicht so, dass irgendwie dann unsere Diplomaten das gehen erklären, sondern die lachen sich wahrscheinlich ins Fäustchen, oder? Und im EDA wird man sagen, so, jetzt können wir machen, was wir wollen. Aber du hast natürlich recht, eingebrockt haben uns das die Initianten, die den politischen Prozess nicht verstanden haben. Und ich verstehe nicht, also weißt du, ich komme dort auch nicht raus. Ich bin überzeugt, der Christoph Blocher kennt ja die Mechanismen. Also, das ist ein alter Trick in dem Bundesbern, dass man Sachen lässt durchgehen lassen und sie dann am Schluss bekämpft, damit sie zum Bumerang werden. Also, ich kann x Beispiele auch bei Bundesgesetz, weißt du, wo man zum Beispiel noch Sachen draufgeladen hat. Ich kann mich zum Beispiel erinnern, beim Behindertengleichstellungsgesetz, das ist 25 Jahre her, das ist, aber dort habe ich als junger Berater vom Guido Zech Lehrgeld gezahlt. Wir haben immer mehr drauf, und am Schluss hat man alles gekillt. Oder? Es ist doch einfach ein alter Lobbytrick, wie man das macht, und das ist hast du da aufgegangen, wegen der Unbedarftheit der Initianten. Meine.
Ja, also es ist bitter. Also ich werde nicht ja stimmen, weil ich finde es wirklich nicht eine gute Idee, dass man die Neutralität definiert. Wir haben beide, Dominik und ich, haben das neueste Buch zur Neutralitätsgeschichte gelesen von Marco Iorio. Da können wir heute gerade noch ankündigen, dass wir am Freitag ein langes Gespräch mit ihm veröffentlichen als Bern einfach. Er ist der beste Kenner von der schweizerischen Neutralitätsgeschichte. Er ist im Prinzip so ein bisschen der Edgar Bonjour von der Gegenwart. Edgar Bonjour war auch ein Historiker aus Basel, wo er unglaublich vielbändige Neutralitätsgeschichte geschrieben hat, aber das von Iorio ist nicht so dick, sondern das ist wirklich, also dick, ich glaube etwa 400 Seiten, aber es ist wirklich gut, umfassend, gut geschrieben, sehr intelligent.
Und nicht links?
Ja, und nicht links, wichtig, nicht links. Das ist bürgerliche Geschichtsschreibung at its best. Und auch dort kommt total deutlich raus, man hat es extra nie definiert. Auch in der Bundesverfassung von 1848 hat man es nicht definiert, weil die Neutralität ein Mittel zum Zweck ist und inhaltlich eben sich ab und zu unterschiedlich ausgewirkt hat. Und das ist der Fehler von dieser Initiativen. Aber noch eine schnell ein bisschen zur Analyse, warum jetzt so ein deutliches Ergebnis, muss ich schon sagen, hat vielleicht auch mit der 10-Millionen-Initiative zu tun, dass die SVP jetzt doch ein bisschen als der Loser angeschaut wird und sich die bürgerliche Mitte so wahnsinnig sicher fühlt und deshalb findet, jetzt müssen wir die Initiative gerade auch noch abschmettern. Oder was hast du das Gefühl, wie kann man es erklären? 85%, ich habe geschaut, das war die letzte Umfrage, die die ETH gemacht hat zum Thema Sicherheitspolitik, da wird ja regelmäßig Neutralität befragt. Früher war es immer über 90%, jetzt seit dem Ukraine-Krieg hat es ein paar Schweizer gegeben, die gefunden haben, ja, nein, vielleicht müssen wir gleich zu der NATO. Aber es ist immer bei 85%. Das ist sehr viel. Und trotzdem sagen so viele Leute Nein zu dieser Initiative. Wie kann man das deuten?
Möglicherweise hat das schon eine Rolle gespielt, 10 Millionen Initiativen. Und es ist eine Initiative streng genommen von Pro Schweiz. Aber das ist ja nicht gelungen, dass aus dieser AUNS bei der Übertragung zu Pro Schweiz, dass das eine überparteiliche Sache eigentlich wird. Und dann, aber ich finde wirklich, es ist halt, glaube ich, so, dass ganz viele Leute, insbesondere bei der FDP, oder wenn man die Befragung nach Parteien anschaut, 74% von der SVP sagen ja, 8% sagen eher ja. Also bei der SVP, dort ist es klar, dass die Initiative angenommen wird, sehr hoch. Aber bei der FDP sind es nur 17 und 8, also 25% zusammenzählt, sagen ja oder eher ja. Bei der Mitte sind es 19, oder? Und das hat natürlich schon damit zu tun, dass, glaube ich, bei der FDP und bei der Mitte, dass man eben schon weiss, dass man die Neutralität in den letzten 400 Jahren eben immer wieder auch anders, ich finde das Wort flexibel wirklich schlecht, ich habe den Gassis auch kritisiert dafür, aber sagen wir mal situativ angeschaut
pragmatisch
hat.
Vielleicht, pragmatisch oder?
Ja, genau. Man hat halt immer wieder auch eine Neutralitätserklärung abgegeben bei einem Konflikt. Oder? Das hat man nicht gemacht beim Ukraine-Krieg. Irgendwie hat man das vielleicht auch können machen und dort dann eben sozusagen wie in die Vorleistung gehen und sagen, wie tun wir jetzt in diesem Konflikt Neutralität interpretieren. So hast du ein Heft in der eigenen Hand. Das hat man eigentlich schon, das kann man eben bei dem Marco Iorio nachlesen. Mit dem hat man angefangen, so im 17. Jahrhundert, dass immer, wenn zwei aufeinander los sind, haben wir eine Erklärung aufgehebt und gesagt, so sind wir jetzt neutral. Und dann erst Ende 17. Jahrhundert haben dann zum ersten Mal Kriegsparteien das sozusagen wie gesagt, jawohl, wir so, also anerkannt, oder? So situativ. Und das hätte man vielleicht auch machen müssen, weil dann bist du der, der es definiert. Und die Schweiz ist neutralitätsgeschichtlich, wenn du es international anschaust, sind wir ganz wichtig gewesen für die Frage, wie das Neutralität eigentlich ausgestaltet ist. Und das haben wir ein bisschen aufgegeben, weil man nicht vorbereitet war. Ich erinnere mich gut, beim Ausbruch vom Ukraine-Krieg, also das ist ja, das EDA ist ja völlig auf dem falschen Fuss überrascht worden. Und vielleicht eine Kritik an EDA. Man hätte so eine Neutralitätserklärung in der Schublade haben, oder? Vorbereitet. Und dann hätte man sie können aufheben. Und, ja, ich tue jetzt laut denken. Aber du hast gefragt, warum funktioniert es nicht? Weil eben die Leute, glaube ich, wissen in der Mitte und in der FDP, dass Neutralität immer wieder ein anderes Konzept war.
Das, und ich glaube, der Ukraine-Krieg spielt halt eine Rolle, dass die Leute, vor allem in der bürgerlichen Mitte, wie wir ja auch, Russland absolut klar als Aggressor sehen und Sympathie also sind auf der Seite der Ukraine. Und ja, die SVP hat einen kleinen Flügel, der ein bisschen zu russlandfreundlich ist. Und ich glaube, das schadet der SVP auch, wie sie fast ein bisschen unglaubwürdig geworden ist in dem, oder? Wenn man gewisse Leute in der SVP sind halt weitergegangen als neutral sein, sondern eben wirklich fast Partei genommen für Russland. Und das ist, hat mich so nie verstanden, weil für eine Partei wie die SVP, die die Unabhängigkeit von der Schweiz und also von einem Kleinstaat so hoch haltet und zu Recht und mit grosser Glaubwürdigkeit, dass so eine Partei dann irgendwelche Sympathien hat mit der abgewrackten Grossmacht, die wild um sich schlägt und andere Länder massakriert. Das schadet der SVP und es schadet halt auch die Initiative und es schadet auch Christoph Blocher. Es tut mir leid. Christoph Blocher hat auch Sachen gesagt, die ich finde, ist einfach übertrieben, oder? Wenn man dann sagt, Russland hat unsere Neutralität besser anerkannt als sogar die Amerikaner. Also Entschuldigung, er selber weiss es gut, weil er die Botschaft auch gut gelesen hat, wo die Schweiz 1938 die Rückkehr zu der integralen Neutralität verkündet hat im Parlament. Dort erzählen sie ja auch, wie sie sich bemüht haben darum, dass im Völkerbund das anerkannt wird. Und wer hat es dort nicht anerkannt, die Rückkehr zu der integralen Neutralität? Ist noch interessant. Die Sowjetunion. Da kann doch der Christoph Blocher nicht sagen, die Sowjetunion hält das immer anerkannt. Das war einer der wichtigsten Schritte von der Schweiz, was Neutralität betrifft. Und die Sowjetunion hat es nicht akzeptiert. Das war nicht gleich. Also das ist einfach Unsinn. Und von dem her glaube ich, ja, vielleicht, ich habe jetzt das immer kritisiert, aber die Fassung, die Putin-Initiative hat eben vielleicht in der bürgerlichen Mitte schon verfangen. Und teilweise halt nicht völlig überraschend und nicht völlig zu Unrecht. Gut, gehen wir zu einem anderen Thema, die Ernährungsinitiative. Das war auch noch eine Umfrage, natürlich. Dort hast du gesagt, Zahlen sind vernichtend. Nicht eine grosse Überraschung, vielleicht auch noch ein kurzer Kommentar dazu.
Ja, die Schweizerinnen und Schweizer wollen halt nicht, dass man ihnen wirklich vorschreibt, was auf dem Teller ist. Natürlich, das steht so nicht im Initiativtext, aber es läuft drauf raus. Aber man sieht dort auch nur noch schnell nach Parteien. Die Grünen, 53% ja, 16% eher ja. Es ist halt wirklich die Steinzeit, Höhlenpartei. Bei der SP ist es schon ein bisschen besser, staunen noch. Oder 25% sind dafür, 21% eher ja, aber auch sehr viel. Bei den Grünen-Liberalen ist es auch nochmal ein bisschen weniger, aber nachher ist es sehr, sehr tief bei den bürgerlichen Parteien. Aber es ist klar, die Initiative ist radikal. Sie will einen Umbau von der Landwirtschaftspolitik und auch von der Landwirtschaft überhaupt. Das ist einfach nicht zu machen in dem Land, wo die Bauern wichtig sind für die Identität, auch für die Versorgung von dem Land. Da kann man merken, ja, nur 40, 50 oder wie viel Prozent. Nein, sie sind wichtig, sie produzieren, was wir gerne auf dem Teller haben und das ist gut so.
Genau, und wir haben lieber ein gutes Steak auf dem Teller als irgendeine Gummi.
So, ja.
Sie sagen, ein Gummigückel von der veganen Industrieproduktion, wo alles irgendwelche grausige Sachen.
733.
Ah, grausig. Also Veganismus finde ich eine der grossen Verehrungen von unserer Zeit. Aber ich finde, die Leute, die es gerne essen sollen, ich habe nichts dagegen. Es gibt ja Leute, die Gras essen. Warum nicht Gras essen und Stroh?
Kann man
nicht
machen.
Ich habe nichts dagegen. Aber bitte nicht alle zwingen, Gras zu essen. Gut. Heute war ein Bundesrat, es ist natürlich Mittwoch und eines der grossen Themen heute war der Schutzstatus. S, das ist der Status, wo der Ukrainer, es sind etwa 60 bis 70'000, die jetzt im Land sind, seit dem Kriegsausbruch erlaubt, überhaupt in der Schweiz zu sein. Und man schiebt das Thema einfach vor sich her. Irgendeinmal wird man dann mal müssen entscheiden, dass vielleicht die Ukrainer wieder zurück könnten. Und man wird das in 20 Jahren entscheiden, wenn dann der Krieg schon lange vorbei ist und dann geht dann niemand mehr zurück. Also Dominik, was hat der Bundesrat heute beschlossen?
Ja, auf das läuft es raus. Man tut nochmal den Schutzstatus mindestens verlängern bis zum 4. März 2028. Allerdings mit Einschränkungen. Ukrainer im Wehrdienst, pflichtigen Alter, Reservisten, Personen, die sich den Streitkräften angeschlossen haben, kommen den Schutz nur noch über, wenn sie ihre militärischen Pflichten erfüllt haben. Im Moment haben 72'000 Ukrainerinnen und Ukrainer in der Schweiz den Schutzstatus. Und das Interessante ist die Verlängerung, oder? Du sagst jetzt einfach, ja, man tut es rausschieben. Aber auch das Rausschieben hat Konsequenzen. Weil im März 2027 ist ja das 5 Jahre her. Und 5 Jahre, das ist die Bedingung im Gesetz in Sachen Härtefall. Und 46'000 Personen sind dann, so ab März, April, Mai nächstes Jahr, seit 5 Jahren in der Schweiz. Das heisst, wir haben dann auf einen Schlag 46'000 Härtefälle in der Schweiz. Und das bedeutet, dass sie eigentlich automatisch eine Aufenthaltsbewilligung B bekommen.
Also auf Deutsch gesagt, wenn der Bundesrat ehrlich wäre, würde ich sagen, «Hallo, ihr 72'000 Ukrainer, ihr könnt immer bleiben. Wir geben euch erst den Pass. Sollen wir... Ja, die Sozialhilfe kommen wir auch noch über. Wir geben euch alles, wenn wir sowas wollen, noch ein Haus. Ja gut, kommen wir auch noch über. Und ein Auto schicken wir euch auch. Es ist jenseits von Gut und Böse. Und es ist einfach eine unverantwortliche Politik, tut mir leid, von unserer Regierung, dass man da, ja, dass man nicht mehr rauskommt aus einer Falle, die man selber gestellt hat, oder? Wo man zuerst so auch emotional, ein bisschen ähnlich wie überhaupt, was du aufgeschildert hast, wir gehen eh da, völlig unvorbereitet, reingeschlittert, gesagt, ja, super und so weiter. Nichts überlegt. Also da, als wäre das erste Mal, dass die Schweiz erlebt, dass es einen Krieg gibt. Man hätte ja können aus dem Jugoslawienkrieg ein bisschen Lehre ziehen. Dort hat man ja nachher eigentlich letztlich auch Mühe gehabt, die Leute je wieder zurückzubringen und so weiter. Sie sind die meisten geblieben. Ich habe nichts gegen die Jugoslawien. Im Gegenteil, da sind sehr, sehr viele gute Leute geblieben. Das ist gar keine Frage. Das wäre schwierig bei den Ukrainern. Das wird bei den Ukrainern auch der Fall sein. Lieber Ukrainer. Lieber. Russisch oder griechisch oder ukrainisch-orthodoxe Christen als noch mehr Muslim. Lieber nie mehr Muslim haben. Und da sind wir vielleicht noch bei einem anderen Thema. Es geht noch um die jungen Afghanen. Da haben wir auch noch eine interessante Information nachzutragen.
Ja, das Bundesverwaltungsgericht hat da nämlich einen Entscheid gefällt, dass man junge Afghanen wieder zurück kann schaffen. Jetzt, bevor ihr anfangt zu jubeln, müsst ihr euch auf der Zunge zergehen lassen, welche Bedingungen müssen erfüllt sein, oder? Also es muss ein gesunder junger Mann sein, ohne familiäre Verpflichtungen. Gleichzeitig muss er aber in Afghanistan auf die Unterstützung von einer Familie können zählen. Er muss Berufserfahrung haben. Ich hoffe, also in der Schweiz haben die meisten Afghanen ja keine Berufserfahrung, aber vielleicht in Afghanistan. Und er muss dort können sich integrieren. Und wenn das alles erfüllt ist, also eben auch noch die Unterstützung von seiner Familie in Afghanistan selber, dann kann man ihn zurückschaffen. Auf wie viel das zutrifft, das kann man nicht sagen. Ich mache aber jede Wette, dass das ganz, ganz schwierig ist. Insgesamt sind 15'574 Menschen aus Afghanistan Ende Juli im Asylprozess in der Schweiz registriert. Ja, man darf schätzen, gehen 10... 100 oder vielleicht 1'000 auf Afghanistan. Ich denke, ich wette lieber auf irgendetwas näher bei 10, glaube
ich. Aber man sieht auch, wie das absurd wird, oder? Im Prinzip ist jetzt die Schweiz verantwortlich für die Lebensverhältnisse in Afghanistan. Jetzt müssen wir die auch selber verbessern. Wir schaffen es nicht einmal, dass das Welschland gut tut. Nein, Entschuldigung, nicht gegen das Welschland. Aber wir schaffen es ja nicht einmal, dass gewisse Regionen von uns nicht verlumpen. Jetzt wollen wir noch Afghanistan retten. Das ist doch absurd. In Afrika gibt es auch noch ziemlich viele Länder, die nicht gut funktionieren. Sind wir jetzt für die auch noch zuständig? Müssen wir die jetzt auch noch sanieren? Nein, jetzt hört auf. Das ist so. Das ist eigentlich ein neuer kolonialer Geist. Oder? Man tut sich überall zuständig erklären für die ganze Welt. Und das funktioniert nicht. Und es ist naiv und es ist übergriffig. Gut, gehen wir zurück zum Bundesrat. Auch ein bisschen ambivalente Nachricht haben wir ja gebracht schon, dass der Bund viel mehr Geld einnimmt, dank der guten Wirtschaftslage. Und wie das so ist beim Bund, man tut nicht Schulden mit dem abbauen, sondern man hat gerade wieder eine neue Idee, was man damit machen könnte, Dominik.
Ja, wie gestern schon vermeldet, die Hochrechnung sieht gut aus. Rund 2 Milliarden nimmt man mehr ein. Und der Bundesrat hat bereits beschlossen, dass man dafür einen Nachtragskredit von 970 Millionen für zusätzliche Rüstungsausgaben am Parlament zuschickt. Das, weil man das Geld dringend brauche. Und ich kann schnell noch sagen, für was man es braucht. Gemäss der Medienmitteilung vom Bund ist das ganz wichtig für die Luftverteidigung kleinerer Reichweite, 250 Millionen Franken, mittlere Reichweite 650 Millionen Franken, ein teilmobiles Radar, Ich finde das Wort Teilmobil so schön. Also heisst das, es hat kein Rädchen, aber man kann es über den Boden schleifen, oder was? Mittlere Reichweite 60 Millionen und Abwehr von Mini-Drohnen 10 Millionen Franken. Es tönt alles wahnsinnig gut. Und ich muss aber sagen, schau, bevor dann das Parlament die 2 Milliarden irgendwie in neue Kinderkrippen oder in höhere Beamtenlöhne oder sonst irgendwo verschüttet, bin ich eigentlich fast noch froh, dass der Bundesrat sagt, nein, wir legen jetzt den Schwerpunkt auf die Sicherheit von dem Land. Das finde ich nicht so schlecht. Lustig noch, Medienmitteilung von der SP, unserer Desinformationspartei. Bundesfinanzen Doppelpunkt SP fordert Ende des Abbaus. Wie wenn man je einen Franken gespart hat in den letzten Jahren. Die Ausgaben sind immer aufgegangen, liebe Sozialdemokraten. Man hat den Abbau, den gibt es gar nicht, den ihr ein Ende davon fordert.
Aber es zeigt eben, die SP bleibt dran. Und von dem her kann man sagen, also jetzt Sommer haben wir ja gestern besprochen, wo jetzt der Rösti und der Blocher und der Schiediger und der Guschmann schuld sind. Und dass es Krieg gibt auf der Welt, da ist auch der Martin Pfister schuld. Und also es ist absurd, aber es ist ja gleich. Wir tun es ja immer denunzieren und ihr wisst in dem Sinn, und ich bin überzeugt, ihr wisst schon lange, SP sollte man nicht wählen. Das bringt nichts. Bringt einfach nichts. Gut, dann gehen wir zu einem anderen Thema. Ja, der Alex Reichmuth, unser Kollege, hat eine interessante Geschichte ausgegraben aus Deutschland, wo Industriebetriebe betroffen sind, Dominik.
Ja, die deutsche Bundesnetzagentur, das ist so Swissgrid von Deutschland, hat eine Sicherheitsplattform Strom aufgebaut, und zwar im Hintergrund, versteckt. Sie hat gesagt, ja, man hat das versteckt gemacht, damit es keine Aufruhr gibt. Jetzt, was bekannt ist, gibt es Aufruhr, und zwar, weil man letztlich in dieser Plattform sozusagen die ganze Sache so aufgeleist hat, dass man jederzeit Industriebetrieb bei ungünstigem Wetter einfach den Strom kann abstellen. Und das ist in Deutschland eben durchaus möglich, so bei Dunkelflauten, weil man ja dort völlig auf Wind und auf Sonne setzt und das Atomkraftwerk, schöne Atomkraftwerk, wo noch funktioniert hat, noch abgestellt hat, absolut doof, oder? Und weil es eben Mangellagen kann geben, muss man jetzt sozusagen, damit es dann nicht zu einem kompletten Blackout von der ganzen deutschen Stromversorgung führt, muss man dann sozusagen halt die Industrie einen Blackout, einen industriellen Blackout vorbereiten. Und das hat man im Hintergrund gemacht. Das ist jetzt durch das Magazin Apollo bekannt worden und auf nebelspalter.ch könnt ihr das lesen.
Genau, und wir können sicher sein, findet die SP Schweiz, unsere Desinformationspartei, das super. Das ist irrsinnig. Es wird so viel zu viel geschafft. Wird viel zu viel geschafft in dieser Industrie. Sollen mal ein bisschen weniger arbeiten. Der Cedric Wermuth ist das grosses Vorbild für weniger arbeiten. Gut, er muss erst am 8. Kinder in die Krippe bringen. Hat er selber gesagt, tut mir leid. Gut, gehen wir dazu etwas Letztem. Ein Kondukteur. Der Kondukteur ist doch in der Schweiz auch deswegen berühmt und wir haben ihn bewundert, weil er nämlich immer die Ansagen doch auf Französisch und auf Deutsch kann machen, je nachdem, wo man ist. Und ich habe immer gefunden, Akzent, sie machen es sehr gut. Jetzt ist ja da der Schlendrian eingezogen, Dominik.
Ja, in einem Zug von Bern auf Basel hat offenbar ein Kondukteur eine schweizerdeutsche Frage nicht verstanden und dann gesagt, in English please. Und ja, ich finde es auch, oder, dass die Kondukteure eben verschiedene Sprachen können reden und Schweizerdeutsch auch verstehen. Sie müssen es nicht reden, aber sie müssen es verstehen. Oder dann sagen sie halt bitte in Hochdeutsch, oder? Oder noch besser en français, s'il vous plaît. Das war auch ein Teil von der multilingualen Schweiz, auch bei der Post im Übrigen. Und das war doch einfach normal gewesen eigentlich. Jetzt ist das nicht mehr normal, offenbar. Und es steht im Artikel auf now.ch nicht. Aber ich bin mir fast sicher, dass es sich eben um einen welschen Kondukteur handelt. Und darum ist es lustig, weil sich ein Westschweizer FDP-Nationalrat so aufregt über englischsprachige Bahndurchsage. Ich glaube, es war ein welscher gewesen, weil eine Pressesprecherin von der SBB sagt so sibyllinisch, wenn Kundenbegleiter Französisch und oder Italienisch, aber kein Deutsch sprechen, ist es durchaus möglich, dass Englisch als gemeinsame Verständigungssprache gewählt wurde. Nein, bin ich nicht der Meinung.
Genau, wir haben ja müssen früher Französisch. Französisch wird ja verteidigt von den Welschen. Dass wir das lernen müssen, also müssen sie das Frühdeutsch ein bisschen pflegen. Gut, das ist es Bern einfach an dem 19. August 2026. Dominik Feusi und Markus Somm auf nebelspalter.ch. Und wie immer gilt, dürft ihr euch nicht entschuldigen, wenn ihr nicht links sind. Wir hören uns morgen wieder zur gleichen Zeit auf dem gleichen Kanal.
Das war Bern einfach.
Der Podcast wird gesponsert von Auditswiss, Ihrer Experte rund ums Thema Revision und Wirtschaftsprüfung. www.auditswiss.ch